Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid mal wieder im Hörerfenster bei Radio X gelandet und mit der Greenpeace-Gruppe Frankfurt, unsere monatliche Sendung, die wir euch jetzt präsentieren werden. Wir werden heute wieder ein spannendes Thema, hoffen wir, für euch alle haben. Es geht um das Dauerbrenner-Thema, Dauerbrenner im Bereich Umwelt, das in Frankfurt, und zwar um den Flughafen von der Fraport. Da gab es ja im August bereits, zwar eine Zeit her, wir hatten es nur zeitlich bisher noch nicht unterbringen können, das Thema, nichtsdestotrotz ist es immer noch aktuell, logischerweise, das Urteil vom Verwaltungsgericht in Leipzig. Darüber werden wir reden. Wir werden reden über den sogenannten aktiven Schallschutz. Wir werden uns darüber unterhalten, wie ein Pro- und Contra-Flughafen ausbauen, zum Schluss noch einen kleinen Ausblick wagen, wie sich der Flughafen, der Luftverkehr generell entwickeln könnte, was da alles mit reinspielt. Thema, unser Titel der Sendung ist Höhenflug oder Sturzflug? Welchen Weg wählt der Frankfurter Flughafen? Fragezeichen. Gäste haben wir heute freundlicherweise, netterweise wieder im Studio. Da ist einmal die Ingrid Kopp.
Hallo, guten Abend. Ich bin die Sprecherin des Bündnisses der Bürgerinitiativen. Wir sind eine Solidaritätsgemeinschaft von über 70 Bürgerinitiativen im Rhein-Main-Gebiet.
Und die Ingrid hat eine angegriffene Stimme und wir hoffen alle inständig, dass sie durchhält, robust wie sie ist. Wer sich so lange gegen den Flughafen einsetzt, der schafft eine gute Stunde bei Radio X locker. Den Herrn Ernst Müller haben wir dabei von der Bürgeraktion Pro Flughafen.
Ja, guten Tag. Ich bin Geschäftsführer bei der Bürgeraktion Pro Flughafen. Sie existiert seit 2000, also im 12. Jahr. Die Initiatoren sind Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet, die im Grunde genommen die Gesamtheit des Flughafens darstellen müssen, sowohl die wirtschaftliche als auch die Umweltseite, sprich die Belastung, die mit der Mobilität zusammenhängt.
Und dann haben wir als dritten Gast heute als Interviewpartner den Jörn Bürger. Er ist für den Lärm zuständig.
Otto. Also schönen guten Abend nochmal. Hier ist der Jörn und mein lieber Otto, für den Lärm bin ich nicht zuständig.
Aber du bist der Fachmann vom Lärm. Sag mal kurz, warum?
Ich weiß, wie man den Lärm macht. Ich habe den viele Jahre lang verbreitet. Warum, erzähle ich, glaube ich, nachher nochmal in dem Blog, in dem ich mit dran bin.
Jetzt wollen wir mal einsteigen ins Thema. Wie gesagt, im August dieses Jahres wurde vom Verwaltungsgericht in Leipzig das Urteil zum Ausbau bzw. zum Bau der Nordwestlandebahn veröffentlicht, schriftlich. Ein weites Feld eingenommen hat das Thema Nachtflug, Nachtrandflugzeiten. Da wurde eben auch festgelegt, dass in der Zeit von 23 bis 5 Uhr ein striktes Nachtflugverbot herrscht und es gab auch Regelungen zu den sogenannten Nachtrandstunden. Das ist die Zeit von 22 bis 23 Uhr und von 5 bis 6 Uhr morgens. Was steht denn drin in dem Urteil jetzt zu diesen beiden Punkten? Vielleicht die Frau Kopp zuerst, die Ingrid Kopp.
Okay, ich setze jetzt mal voraus, dass die Bevölkerung aus der Region die Vorgeschichte kennt, dass die hessische Landesregierung gegen ihre eigene Bevölkerung vor Gericht gezogen ist, weil sie das Nachtflugverbot verhindern wollte. Umso mehr freuen wir uns natürlich über den Erfolg und ist eine Genugtuung, diesen Prozess gewonnen zu haben. Es ist ein Nachtflugverbot von 23 bis 5 Uhr ausgesprochen worden. Das ist natürlich für die Bürgerinitiativen nicht genug. Wir wollen ein Nachtflugverbot für die gesetzliche Nacht von 22 bis 6 Uhr haben. Die Nachtrandstunden, das heißt von 22 bis 11 Uhr und von 5 bis 6 Uhr, sind im Jahresdurchschnitt 133 Flüge erlaubt. Wenn man diese zwei Nachtrandstunden nimmt, sind wir bei einer Flugbewegung pro Minute in diesen Nachtrandstunden. Das heißt, die Nacht wird eigentlich zum Tag gemacht. Und das ist etwas, mit dem wir nicht leben können. Und ich weiß, dass inzwischen einzelne Bürgerinitiativen vors Straßburger Gericht gezogen sind für Menschenrechte. Darüber wird noch gerichtlich entschieden werden.
Herr Müller von der Bürgeraktion Pro Flughafen, wie bewerten Sie Ihre Initiative das Urteil aus Leipzig?
Das Urteil in Leipzig ist eigentlich sehr wichtig gewesen, auch für die Region, weil es schafft Klarheit. Wir sind eigentlich mit dem Urteil von Leipzig wieder voll in dem Plan von dem Mediationsergebnis, wobei die Richter in Leipzig sogar noch das Mediationsergebnis in Bezug auf die Tagesrandstunden reduziert hat, eben auf 133 im Schnitt. So, das ist auch eine kleine positive Seite. Und letzten Endes hat dieses Gericht und dann in Ergänzung, und insofern hat Frau Kopp, oder ich sehe das ein bisschen anders, der Herr Posch hat geklagt, nicht um die 17 Stunden zu bekommen, sondern er hat geklagt.
Sie meinen die 17 Flugbewegungen.
Entschuldigung, ja. 17 Flugbewegungen zu bekommen, sondern er hat geklagt, um Rechtssicherheit zu bekommen. Und als er die hatte, hat er letzten Endes das Planergänzungsverfahren noch durchgeführt, sodass jetzt wir eine Rechtssicherheit haben. Und mein Appell ist eigentlich, dass zumindest mal die politischen Mandatsträger nun auch mal akzeptieren, dass wir in einem Rechtsstaat ein durchgefochtenes Verfahren durchgezogen haben, und deshalb sollte man nicht gleich wieder zu Beginn neue Forderungen stellen, die ja letzten Endes auch darin schon wieder gipfeln, die Landebahn stillzulegen, eben die 22-6-Uhr-Regelung zu haben. Es ist nun mal eine Mediation und wir haben eine Mediation und das war eine Einigung in der Mediation. Insofern wäre schön, wenn wir in der Richtung weitergehen würden, denn das Problem, mit Lärm umzugehen, wird uns noch lange beschäftigen und da sind eigentlich konstruktive Gedanken sehr notwendig.
Ja, Ingrid Kopp.
Da muss ich eigentlich noch mal einhaken. Wir hatten ein Mediationsverfahren, in dem verbindlich festgelegt wurde, das hat auch die Landesregierung unterschrieben, dass es am Frankfurter Flughafen ein Nachtflugverbot gibt von 23 bis 5 Uhr. Das war Bedingung für den Flughafenausbau. Dann gab es im Planfeststellungsbeschluss plötzlich 17 genehmigte Nachtflüge. Dagegen haben wir geklagt und darum ging es in Leipzig. Das heißt also, die Landesregierung hat eigenmächtig das Nachtflugverbot versucht auszuhebeln.
Ich ganz kurz noch einen Einschub zu dem Stichwort Nachtrandstunden, genau. Das wurde ja im Urteil aus Leipzig festgelegt, dass es eben anschwellend und abschwellend, andersherum, abends abschwellend, morgens ansteigend geregelt werden soll. Was mich jetzt mal interessieren würde, Herr Müller, eine kurze Zwischenfrage an Sie. Es wird ja, da gebe ich Ihnen recht, wir leben im Rechtsstaat, wir haben ein Urteil, das ist rechtskräftig und dann sollte man sich halten. Das gilt sowohl als auch, wenn ich jetzt aber... Wie ist denn das zu bewerten, dass eben schon Fluggesellschaften jetzt monieren, man sollte doch diese Regelung ein bisschen flexibler handhaben? Das sieht für mich jetzt nicht nach einer Einhaltung des Urteils aus.
Ja, schon. Das denke ich schon, dass sie es einhalten. Aber sie haben natürlich auch eine Veränderung vorgenommen. Bisher war ja der Gedankengang, man kann abfertigen bis 23 Uhr. So, und der Fakt ist natürlich, dass zum Beispiel die Lufthansa ihres Abdocken am Terminal schon weit vor 22.30 Uhr liegt. Das heißt, hier gehen auch schon Kapazitäten verloren und damit muss die Region und die Airlines leben. Und die Ausnahmen, und ich denke mal, wer mal in einem Flieger gesessen hat und muss in einem Terminal übernachten, das ist keine gute Werbung für die Region.
Ein weiterer Punkt in dem Leipziger Urteil, ich nenne das jetzt mal so, nicht Leipziger Geschnetzeltes, sondern ein Leipziger Urteil, befasst sich auch mit dem Thema Gewerbebetriebe, sprich Schutz vor Fluglärm am Arbeitsplatz, dass das durch die Planfeststellungsbehörde zu schützen wäre oder dieser Schutz gewährleistet werden sollte. Durch welche Maßnahmen bzw. welcher Schutz ist denn da zu gewährleisten? Wer von Ihnen kann da was dazu sagen? Ingrid Kopp?
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 4. April eine Änderung der Rechtsprechung entschieden, dass nicht wie bisher der jeweilige Arbeitgeber, sondern der Flughafenbetreiber die Kosten des Schutzes von Gewerbeimmobilien gegen Fluglärm tragen muss. Als Konsequenz ist die Planfeststellungsbehörde gefordert, ein Konzept zum Schutz der Arbeitsplätze außerhalb und innerhalb von gewerblich genutzten Gebäuden durch Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes ergänzt um Regelungen zur Entschädigung und Übernahme von Immobilien zu entwickeln. So steht es im Gesetz, im Urteil. Und das ist auf alle anderen deutschen Flughäfen übertragbar. Das heißt also im Kurztext, Fraport muss diesen Schutz übernehmen und nicht mehr wie bisher die Arbeitgeber.
Ja gut, wenn es gesetzlich so ist, dann muss man das angehen.
Okay. Noch eine ganz kurze Frage. Es gibt einen sogenannten Lärmaktionsplan, Teilplan Großflughafen Frankfurt vom Regierungspräsidium Darmstadt. Das ist nach einer EU-Richtlinie durchzuführen für Orte und Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern in der Nähe von Großflughäfen. Unter anderem, es gibt auch noch im Bereich Bahnverkehr, Autoverkehr. Aber wir beschränken uns jetzt mal auf den Flughafen. Das Ziel wäre dann eine Minderung des Lärms. Das sah vor, dass sich Bürgerinnen und Bürger aus der Region an dieser Erstellung beteiligen könnten. War das zufriedenstellend gelöst? Das Verfahren ist jetzt abgeschlossen, ist jetzt in der Bearbeitung. Wie wird das eingeschätzt, zum Beispiel von den Bürgerinitiativen? War das okay so, wie das geregelt war?
Es war sehr kompliziert aufgebaut. Es war auch sehr schlecht bekannt gegeben worden. Es wurde nur im Bundesanzeiger bekannt gegeben. Verschiedene Kommunen haben es ausgelegt. Es wäre fast an der Bevölkerung vorbeigegangen, wenn wir Bürgerinitiativen nicht alles getan hätten, um darauf hinzuweisen, dass Einwände gemacht werden können. Und im Endergebnis 13.000 Stellungnahmen ist für Europa einmalig. Das hat es noch nie gegeben in einem Lärmminderungsplan, so viele Einwände. Die Leute hier in der Region haben einfach das Recht auf Mitsprache wahrgenommen, dass ihnen durch das Manöver Plan Klarstellung von Herrn Posch eigentlich genommen werden sollte. Posch wollte damit verhindern, dass ein eigentlich gebotenes Planergänzungsverfahren nach dem Leipziger Urteil nicht durchgeführt wurde. Die Landesregierung hat aber die EU vergessen einzuplanen, die diese Umgebungsrichtlinien gemacht hat und die vorsieht, dass jeder Mitgliedstaat sich aktiv an seine Bürger wendet und Vorschläge zur Lärmminderung gewinnt. Und das ist jetzt passiert. Und die Leute haben es also deshalb so stark angenommen, weil sie sich über dieses Planklarstellungsverfahren vom Wirtschaftsministerium sehr gewundert haben und aufgeregt haben, ja.
Gut, ich denke aber, wenn Sie das erst bekannt geben mussten, dann haben ja die Kommunen offensichtlich es versäumt, das weiterzutragen. Das scheint mir generell ja ein Problem zu sein. Die Kommunen bekommen Unterlagen. Das gilt bei Flugrouten, das gilt auch bei der Planfeststellung. Und dann geben sie das nicht weiter an den Bürger und der muss es sich denn holen. Es wäre wirklich besser, wenn die Beteiligung rechtzeitiger eingeht. Nur, Frau Kopp, ich sehe das auch so, wenn man dieses Vorbemerkungen, die ganzen Phasen sieht, das Thema Lärm, Lärmbewertungen und Lärmberechnungsverfahren sind so kompliziert, die sind für einen Laien und für manchen Fachmann auch immer schwer zu durchschauen. Und insofern ist natürlich gerade in dem Bereich eine Beteiligung der Bürger ja wahrscheinlich von der Sache her auch sehr schwierig. Das ist sicherlich bei der Gesamtmaßnahme Planfeststellung zum Flughafenausbau ein Stück weit einfacher gewesen. Aber es ist ja damit nicht abgeschlossen, sondern es ist eine Auflage. Es ist vom RP den Kommunen zugestellt worden und jetzt wird drüber gesprochen. Ich denke nicht, dass das innerhalb von einigen kurzen Monaten über den Weg gegangen ist, sondern das wird noch ein bisschen bearbeitet werden müssen. Und da wird man sehen, was denn an Verbesserungen noch herauskommt.
Bitte. Vielleicht noch zu dem ganzen Prozedere. Was uns sehr gewundert hat, war, dass die Unterlagen des RP auf total veralterten Daten beruht haben. Da waren Lärmzahlen von 2007 genannt gewesen. Und dagegen haben auch sehr viele Kommunen dann ihre Beschwerde eingereicht.
Na gut, das kann doch wieder behoben werden im Verfahren. Jetzt gibt es Anhörungen beim RP. Ich denke, das ist kein Problem. Man hat häufig Zahlen aus der Vergangenheit, wenn man etwas belegen will. Die Zukunft kommt ja erst.
Ich hatte es vorher schon mal kurz angedeutet, es gibt diesen Lärmaktionsplan, oder wir haben gerade jetzt am Ende des ersten Blocks darüber geredet, den Lärmaktionsplan vom RP Darmstadt. Demnach werden 2020 etwa rund 304.000 Menschen in Lärmschutzbereichen wohnen, davon rund 277.000 in Tagesschutzzonen. ca. 196.000 in Nachtschutzzonen. Ein weites Feld bei dieser Sache nimmt die Reduktion an der Quelle ein. Das wird in diesem Fall als aktiver Lärmschutz bezeichnet. Dazu gibt es einige Stichworte, zum Beispiel Minderung durch modernere Flotten, Umrüstung an Flugzeugen. Jetzt die Frage an den Jörn Bürger, wo entsteht eigentlich der Lärm beim Fliegen?
Also ich glaube, Otto, ich erkläre den Hörern erstmal, warum du gerade mich fragst. Genau. Das liegt unter Umständen daran, dass ich 28 Jahre lang bei der Lufthansa Flugzeuge bewegt habe, dann nochmal im Anschluss daran 10 Jahre bei der Condor. Ganz normale, schöne, große Verkehrsflugzeuge, davon 31,5 Jahre als Kapitän. Und ich glaube, ich weiß, wie man Flugzeuge bewegt, was man mit Flugzeugen machen kann. Und ich weiß auch, wo der Lärm herkommt. Was vermutlich viele denken, ist, dass sie das, was sie hören, Triebwerksgeräusche sind. Dem ist nicht so. Was man hört, sind weiter nichts als Luftverwirbelungen. So ein Triebwerk produziert Schub durch Massendurchsatz. Wir nannten das immer das System, was da angewandt wird, heißt Suck, Squeeze, Bang, also saugen, quetschen, bumm. Dabei wird die Luft, die angesogen wird, vorn durch die vorderen Fanschaufeln nach hinten durchs Triebwerk weiter verdichtet. Es wird Kerosin zugespritzt, angezündet und dann expandiert das explosionsartig und wird natürlich unheimlich schnell. Diese Luft, die hinten aus dem Triebwerk herauskommt, ist wahnsinnig schnell. Die Umgebungsluft viel, viel langsamer. Es entstehen Verwirbelungen und diese Luftverwirbelungen, die machen den Lärm. Und da kommen wir dann gleich auf aktive Lärmreduzierung, was die Triebwerke selbst betrifft. Es gibt schon so seit Ende der 60er Jahre sogenannte Bläsertriebwerke. Da ist irgendein schlauer Mensch auf die Idee gekommen, dass man einen Mantelstrom machen kann. Also ein Teil des Luftdurchsatzes geht durch den Triebwerksmantel, aber nicht durch das Triebwerk selbst. Die ersten, die so ein vernünftiges Triebwerk, was dann auch zivil einsetzbar gewesen ist, gebaut haben, war General Electric mit dem CF6. Und die hatten damals ein Mantelstromverhältnis von 5:1. Wir haben dann so Ende der 80er Jahre, das habe ich dann selbst geflogen, das weiterentwickelte CF6 auf dem Airbus A300-600, das hatte schon ein Verhältnis von 1:8. 1:8,5 hat das Trent 900, das hängt unterm A380. Und das neue Triebwerk, das jetzt für den A320 gebaut werden soll, wird schon 12:1 haben. Dazu muss ich allerdings noch ein bisschen was erklären.
Ja, gucken wir, lassen wir die anderen Stichworte noch durchkriegen, aber vielleicht ein, zwei Sätze noch, okay.
Ich muss erklären, dass sich das in der Entwicklung sehr fantastisch anhört. Man könnte jetzt denken, früher mal 5:1 Verhältnis, jetzt 12:1, das muss ungefähr eine Verdopplung sein. Man irrt. Wenn man das mal in Prozenten ausdrückt, dann war das so, damals, Ende der 60er, Strömungsverhältnis 5:1 hieß 83% der Luftmasse sind am Triebwerksmantel vorbei geströmt und die 12:1 bedeuten, es sind 92%. Da ist, und das ist wichtig zu wissen, nach oben im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr viel Luft. Selbst wenn man jetzt auf 24:1 geht, im Strömungsverhältnis kommt man bei 96% der Luftmasse an. Das heißt also leiser, viel leiser, merklich leiser können die Triebwerke nicht mehr werden.
Es werden da ja andere Verfahren diskutiert, beziehungsweise teilweise schon getestet. Stichwort bei den Abflügen, handelt es sich um die sogenannten Steilstartverfahren oder horizontale Abflugoptimierung. Das sind alles sehr technische Begriffe oder Rückenwindkomponente. Vielleicht ein, zwei Sätze zu diesen Steilstartverfahren und dann die Frage, was würde das bringen?
Also ich frage mich, wer diese Geschichte mit den Startverfahren ins Gespräch gebracht hat. Ich weiß nicht, was man damit erreichen will. Wir machen schon seit vielen, vielen Jahren, also wenn ich zurückdenke, seit mindestens 30 Jahren Low Noise Departures. Das bedeutet, wir lassen die Startleistung stehen, bis wir 1500 Fuß, das sind knapp 500 Meter, über Grund sind, reduzieren dann auf Steigleistung. Das Einzige, was ich als Pilot machen könnte, ich könnte die Startleistung länger stehen lassen. Dann würde der Steigwinkel, den ich habe, längere Zeit steiler sein. Allerdings an der Stelle auch mit mehr Lärm verbunden. Wir erreichen diese 1500 Fuß über Grund etwa bei etwas mehr als 1 bis 2 Kilometer, je nach Gewicht des Flugzeuges, vom Flughafen weg. Wenn ich da das Gas dann weiter stehen lasse, bleibt es natürlich für die Leute, die näher dran wohnen, einfach lauter. Also was ich machen kann, ist, ich kann den Lärm woanders verteilen, aber ich kann ihn nicht wirklich verringern.
Bei den Anflügen werden diskutiert, kontinuierlicher Sinkflug, Anflugleitwinkel, dann gibt es das neue deutsche Wort Point Merge, ein sogenannter virtueller Trichter. Worum geht es da und was ist davon zu halten?
Also Continuous Descent Approaches, das wäre jetzt das, was wir immer dazu gesagt haben, also konstanter Sinkflug oder so. Also ich kann besser diese englische Bezeichnung. Die machen wir schon immer, wenn es auch nur irgendwie geht. Es geht allerdings immer dort schlecht, wo viel Verkehr ist. Und ja, das war nun leider in Frankfurt so. Es ist richtig, man könnte zu dem, was ich noch kenne, ich bin vor 6 Jahren ausgeschieden aufgrund Erreichen des Höchstalters, zu dem, was ich noch kenne, wären einige Optimierungen möglich. Allerdings, diese Optimierung liegt weiter draußen, weiter weg, also jenseits von 20 Kilometer Entfernung des Flughafens. Da kann man optimieren. Als da dieser Point Merge vorgestellt wurde, musste ich sogar lachen. Das hörte sich nämlich an wie etwas Neues. Also so einen Point Merge muss es schon immer geben, weil schon immer mussten Flugzeuge an irgendeinem bestimmten Punkt, und der lag in der Regel bei 12 Meilen, also naja, so ungefähr 21 Kilometer vom Platz weg, dort mussten sie schon mal aligned sein. Sag mir mal das deutsche Wort für aligned.
In einer Kette, in einer Schnur.
Sie mussten also auf dem Endanflug sein, also okay. In Verlängerung der Startbahn, genau, auf der Mitte sein.
In einer Kette.
Und da müssen sie sowieso hin. Und bis dorthin fliegen sie etwa in einer Höhe von 1100 Meter minimal mit relativ geringer Triebwerksleistung. Also ich muss sagen, ein Flugzeug, das in 1100 Meter Höhe im Horizontalflug bei reduzierter Triebwerksleistung über mich wegfliegt, das sehe ich. Und wenn ich will, dann höre ich es auch. Aber wenn ein Auto an mir vorbeifährt, dann höre ich das Flugzeug nicht mehr. Ja, und dann kommt der Sinkflug auf dem Gleitpfad. Und an dem kommen wir nicht vorbei. Und wenn man ihn steiler machen möchte, dann bitte nur noch ganz geringfügig. Weil wir haben höchst erlaubte Sinkflugraten im Anflug, die wir nicht überschreiten dürfen. Und da ist vielleicht eine Steigerung des Winkels um 0,2 Grad vielleicht möglich, aber dann hört es schon auf.
Noch eine ganz kurze Frage, bitte kurze Antwort. Andere An- und Abflugrouten im Zusammenhang auch mit dem, was du eben sagtest, also hier wird diskutiert die Südumfliegung, Gegenanflüge, Eindrehpunkte. Was würde das bringen und wem bringt es gegebenenfalls eine Entlastung?
Also ich kann niemandem eine Entlastung bringen, der sehr nah am Flughafen wohnt, also Flörsheim, Neu-Isenburg oder so, dem kann ich keine Entlastung bieten, der wohnt zu nah dran. Da müssen die Flugzeuge schon an einer bestimmten Stelle unausweichlich sein. Was ich weiter weg machen kann, ist keine Lärmverringerung, Lärmverteilung nenne ich das. Ich kann den Lärm einfach verteilen. Also wenn wir weniger Lärm haben wollen, dann müssen wir uns nicht irgendwelche tollen Sachen ausdenken. Wir müssen einfach weniger Flugbewegungen haben. So ist es.
Noch eine andere Frage, was ja auch Aufregung sorgt, ist, dass eben die Gärten teilweise wohl von den Anwohnern hier belastet sind. Es wird auch behauptet, es gibt die Gerüchte, dass Kerosin abgelassen wird in der Luft. Es gibt da wohl zulässige Fälle, in denen das geregelt ist, wann man das machen darf. Gibt es darüber hinaus, ist es üblich, dass das gemacht wird, obwohl es eigentlich nicht zulässig wäre, oder ist es nur ein böses Gerücht?
Das ist weder das eine noch das andere. Es gibt tatsächlich in Notfällen zwangsläufig die Maßnahme, Sprit abzulassen. Es liegt einfach daran, dass das zulässige Landegewicht erreicht werden muss. Das ist der Notfall. Ein Flugzeug muss kurz nach dem Start wieder zum Flughafen zurückkehren. Dann ist das Flugzeug zu schwer, darf nicht landen, muss Sprit ablassen. Dafür gibt es besondere zugelassene Gebiete, die dann angeflogen werden. Und eine bestimmte Mindesthöhe, die nach meiner Erinnerung, ja, die liegt bei 5000 Fuß über Grund, also etwa sowas bei 1500 Meter oder so. Ich habe es noch nie gemacht, ich musste es nicht tun. Angeblich wird das Kerosin so zerstäubt, dass es am Boden eigentlich nicht mehr messbar ist in irgendeiner Konsistenz.
Okay, vielleicht ein Satz.
Kann ich das noch ergänzen? Ist richtig, es gilt eigentlich für die Langstreckenflieger, die letzten Endes eine Störmeldung haben. Und kleinere Maschinen haben überhaupt nicht die Möglichkeit, den Sprit abzulassen. Das heißt, der Sprit wird nicht im Raum Frankfurt abgelassen, sondern die Maschinen werden rausgeschickt auf Höhe,
ja,
um dann letzten Endes eine Reduzierung. Das ist eine vollgetankte, vollbeladene, vierstrahlige Maschine, die über den Atlantik geht. Die muss Gewicht reduzieren, weil das Fahrwerk sonst zu Schaden kommen kann.
Kurz- bis Mittelstreckenflugzeuge haben ein maximales Landegewicht, das so nah am maximalen Startgewicht liegt, dass die gleich wieder damit landen können.
Okay, Ingrid, deine Stimme gibt's her.
Ja, ich muss mich da mal kurz einmelden. Mir ist eine Zahl bekannt. 1990 sind über hessischen Mittelgebirgen Spessart-Odenwald 350.000 Liter Kerosin abgelassen worden. Zu dieser Zeit hatten wir 350.000 Fluchtbewegungen. Inzwischen haben wir 500.000 Fluchtbewegungen. Entsprechend höher sind sie. Die Zahlen in den Jahren danach sehen nicht anders aus. Ich halte das eine ganze Menge. 350.000 Liter über unseren Wäldern. Nicht über das Frankfurter Stadtgebiet, da gebe ich Ihnen recht, aber über unseren Wäldern.
Einmal an Sie, Herr Müller, die Frage, was spricht denn aus Sicht der Befürworter für den Ausbau des Flughafens?
Letzten Endes die exzellente Situation in dem Rhein-Main-Gebiet, die Ansiedlung von Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet, die Stabilisierung von Unternehmen, die ansässig waren durch die weltweite Verbindung. Wir haben eine weltweite Arbeitsteilung und daher ist es dringend notwendig, dass wir unsere Kopfleistung letzten Endes in der Welt unterbringen. Dazu gibt es ein Internet, dazu gibt es dann letzten Endes für den schnellen Weg das Flugzeug und das nicht nur für Personen, sondern auch für Güter. Und wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt sich anschauen, dann ist eben das Rhein-Main-Gebiet ein besonders hoher Punkt. Das heißt, hier findet Ansiedlung statt, hier ist Attraktivität, hier ist eine weltweite Verbindung. Wir haben über 230 Flüge direkt, nicht irgendwohin. Darum beneidet uns die Welt.
Ingrid Kopp, aus Sicht der Bürgerinitiativen gegen den Ausbau, was spricht denn gegen den Ausbau?
Wir haben mehr Argumente gegen den Ausbau wie den einen der Jobs. Zu dem Thema wollen wir ja noch später sprechen. Der Luftverkehr macht volkswirtschaftliche Schäden. Er macht ökologische Schäden, er macht Lärm, er macht Klimaschäden. Verlust von Lebensqualität ist die Folge, gesundheitliche Schäden, Sicherheitsrisiken. Die immensen volkswirtschaftlichen Schäden, die durch lärmgestörte und unkonzentrierte Arbeitskräfte entstehen, verbunden mit sinkender Arbeitsleistung, Produktionsausfall, vermehrten Krankheitstagen und Kosten, hat bisher noch keiner untersucht. Die einzigen Zahlen, die uns vorliegen, sind vom Planungsverband Frankfurt. Und er beziffert die Kosten nur bezogen auf lärmbedingte Herz- und Kreislauferkrankungen wie folgt. Für jährliche Aufwendungen für Lärmbekämpfung in den alten Bundesländern 4 bis 3 Milliarden Euro. Minderung der Wohnwerte 100 Milliarden Euro, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schwerhörigkeit 3 bis 6 Milliarden Euro. Was alles dazu kommt, ich will es euch ersparen, wir sind bei 115 Milliarden Euro nur auf lärmbezogene Krankheiten. Und ich weiß nicht, ob da irgendwelche Produktionsstätten, die sich nach hier verlagern, diese Kosten wieder auffangen können. Wir sollten wirklich mal den reinen volkswirtschaftlichen Schaden entstehen, den alle Leute bezahlen, ganz Deutschland. Die Krankheitskosten werden natürlich der Allgemeinheit zur Last gelegt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch langsam die Bevölkerung auf die Barrikaden geht, die gar nicht in der Nähe eines Flughafens wohnt.
Ja, da würde ich mich aber drüber freuen.
Ja, ich denke auch, das ist ja sehr schön präsentiert mit den großen Zahlen. Einmal haben Sie sicherlich nicht differenziert, ob es dieser Raum ist, oder Sie haben nicht differenziert, dass es die gesamte Lärmwirkung ist, die auf uns einwirkt. Das ist letzten Endes Lärm, der uns täglich begegnet, den wir täglich verursachen. Das ist unser Autofahren, das ist unsere Mobilität. Also wenn wir an der Mobilität teilnehmen, stören wir in der Regel immer den anderen. Und von der Seite her ist das eine Apokalypse aufgezeigt, die so nicht stattfindet, denn sonst gingen die Unternehmen nicht in diesen Rhein-Main-Raum, denn hier sind immerhin die Verhältnisse gemessen in asiatischen und sonstigen Räumen ideal. Also bitte ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei dieser Argumentation, denn es geht ja auch um die sozialen Belange der Menschen in der Region, und wir können eigentlich nur existieren als Volkswirtschaft, wenn wir mit der Welt Kontakt halten, und dazu ist nun mal für bestimmte Güter und für bestimmte Personenkontakte das Flugzeug ein ideales Transportmittel.
Ich denke, das Rhein-Main-Gebiet ist ein wunderschönes Gebiet zum Wohnen. Und wir sind nicht hier der Kohlenpott, den es noch vor 50 Jahren gab, zu dem wir aber langsam degradiert werden. Es geht hier nur noch um Profit, um Gewinne, und der Mensch bleibt außen vor. So kann es aber nicht weitergehen.
Ich möchte nochmal ein bisschen den Fokus wegnehmen von der Lärmdiskussion. Das ist ja etwas, was völlig, also absolut im Vordergrund steht bei der Diskussion um den Ausbau, sprich oder neue Landebahn, Nordwestlandebahn. Der Flugverkehr hat ja auch noch andere Auswirkungen. Zum Beispiel gibt es die Klimabelastungen. Man hat jetzt dieser Tage wieder von der Weltbank gehört, was für ein Szenario die entwerfen. Also das ist nicht zu vernachlässigen, die Klimabelastung durch den CO2-Ausstoß. Es gibt die Belastungen durch angeblich Kerosinrückstände in den Gärten. Es gibt einen Flächenverbrauch, der entsteht. Und Entwertung von Wohnimmobilien im Umfeld vom Flughafen. Herr Müller, wie bewerten die Befürworter diese Aspekte?
Also ich glaube, den Kerosinbelastung der Gärten, das haben wir eigentlich abgehandelt. Genau. Das findet ja nicht statt, was wir erkannt haben. Aber wir haben doch generell, was wir tun, lösen wir Belastungen aus. Wir haben Ölheizungen, wir haben Autos. Bei den Autos sind die Verbrennungen sicherlich viel schlechter, weil wir gehen hoch auf 4.000, 5.000 Touren und blubbern dann rum unten bei 1.000 Touren. Also da ist die Verbrennung von dem Benzin sicherlich erheblich schlechter als bei dem Luftverkehr. Und alles nur dem Luftverkehr zuzuordnen, das finde ich nicht in Ordnung, weil wir uns da selbst stören. Die Weltbevölkerung steigt, die Kommunikation in der Welt nimmt zu, und diese Menschen in Asien wollen auch ihren Wohlstand genießen, werden Geschäfte machen und wollen fliegen. Wenn nicht bei uns geflogen wird, wird woanders geflogen. Also es gibt hier keine Gewinner, sondern wir schieben nur letzten Endes die Leistungen aus dem Luftverkehr in andere Regionen. Und ob uns das gut tut, wenn wir uns bei dieser Situation, wir haben keine Rohstoffe, wir können nur unsere Kopfleistung verkaufen, wie ich schon mal gesagt habe, dann haben wir ein Problem, und soziale Belange und den Arbeitsplatzverlust, das ist eine Belastung, die sieht dann anders aus wie eine Lärmbelastung, die da ist. Denn die Belastung und die ist eine breite Palette der Betroffenheit, die sich hier auftut für die Menschen. Natürlich, wir haben einfach eine Akzeptanz des Flughafens in der Region, die ist sehr hoch, weil die Notwendigkeit gesehen wird. Natürlich gibt es da einen Teil, der überhaupt nicht betroffen ist, der nur die Vorteile hat, und dann gibt es einen Teil im Nahbereich, der sehr stark betroffen ist. Für die muss man etwas tun, und da haben in meinen Augen die Kommunen in den letzten Jahren versagt. Sie haben sich seitdem das Planfeststellungsverfahren läuft oder seitdem feststeht, zum Beispiel seit 2002, dass die Flugrouten über Flörsheim in dieser Linie, in dieser Höhe erfolgen, auch in Sachsenhausen erfolgen, steht seit 2002 fest. Hier hätten die Kommunen Vorsorge treffen müssen, aber sie haben sich darin begnügt, den Flughafen zu beklagen, aber haben den Menschen nicht schon geholfen, bevor der Flugbetrieb aufgenommen worden ist. Daher kommt auch in meinen Augen ein gewisser erheblicher Aufschrei, weil hier auch nicht klar ist, wer hier auch zum Teil eine Mitschuld trägt. Denn das war sicherlich in Flörsheim allen Kommunalpolitikern klar, aber sie haben weiterhin bauen lassen. Und da muss man mal gucken, ob man das nicht wieder zusammenbringt, damit bei dem schwierigen Thema die Kommunen mitziehen und den Menschen helfen, mit diesen Belastungen klarzukommen.
Jörn, ganz kurz.
Also es ist richtig, der Luftverkehr ist nicht Klimakiller Nummer 1. Aber die Erde schmilzt uns im wahrsten Sinne des Wortes unter den Füßen. Und wir müssen überall reduzieren. Kohlendioxidausstoß muss reduziert werden, überall. Und da jetzt im Luftverkehr auf unbegrenztes Wachstum zu setzen, ist einfach Unsinn. Und neue Startbahnen bauen heißt, ich will mehr Flugbewegung. Und das ist Moment. Verantwortungslos.
Moment, wir haben doch kein unbegrenztes Wachstum. Der Ausbau ist doch zunächst mal zu Ende. Wir haben jetzt höchstens noch Kapazitätsanpassungen aufgrund der Landekapazität, Stadtkapazität. Also unbegrenzt läuft es sowieso nicht, denn es sind ja nur Planungsunterlagen. Es ist begründet worden, warum ein bestimmtes Wachstum hier stattfindet. Also wenn Sie von unbegrenztem Wachstum sprechen, dann
der Ausbau
findet das sicherlich woanders statt, in asiatischen Ländern, wo Weltbevölkerung wächst und da die Bedingungen doch ein bisschen anders sind.
Der Ausbau war schon mit der Startbahn Westmal am Ende.
Ja, stimmt.
Ingrid Kopp.
Aber keiner hat mal darüber nachgedacht damals, was man eigentlich tun muss, damit man bei unseren heutigen Planungszeiten eine neue Lösung findet. Das hat man damals letzten Endes versäumt. Denn wir haben immerhin bei Großprojekten einen Planungsvorlauf von der Idee bis zur Verwirklichung von 15 bis 25 Jahren. Und das muss man meiner Ansicht nach bedenken. Wenn man zum Zeitpunkt X erst sich einschaltet, ja, wie zum Beispiel Bewohner in Sachsenhausen, die 10 Jahre lang in der Welt herumgeflogen sind und plötzlich pensioniert sind und nun sich aufregen, dass sie Lärm haben, da habe ich relativ wenig Verständnis, weil sie nur reine Egoisten sind, weil sie eine Senator-Ehrenkarte haben und das belegt, dass sie während ihrer Berufszeit sich keine Gedanken gemacht haben, ob ihr Flug die Rauenheimer belastet. Und da fliegen die Flugzeuge niedriger als in Sachsenhausen.
Ingrid, du...
Jetzt weiß ich gar nicht, zu was ich zuerst Stellung nehmen soll. Zu dem letzten würde ich sagen...
Ganz kurz, weil die Zeit läuft.
Ich mache es wirklich ganz kurz. Man darf eigentlich vergessen, dass die Menschen, die jetzt durch die Nordwestlandebahn neu betroffen sind, überhaupt nicht ahnten, was auf sie zukam, weil die Politik das bewusst verschwiegen hat. Sogar die Politik hat es anscheinend nicht begriffen,
aber die Kommunale.
Was auf sie los ist. Es war vorhin noch die Rede von... Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo ich vorhin überhaupt mich zu gemeldet habe, wo ich darauf antworten wollte. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach so, Flughafenausbau. Warum wird ein Terminal 3 gebaut, wenn der Flughafenausbau zu Ende ist? Es hat eine Größenordnung des Terminal 3 vom gesamten Münchner Flughafen. Was jetzt wieder gebaut wird, die Baugenehmigung wird in den nächsten Monaten kommen. Der Grundstein ist gelegt. Wieso wächst der Flughafen nicht mehr? Der wächst wirklich wie eine Krake in die Region.
Ich muss jetzt leider kurz abbrechen. Ich wollte jetzt nämlich nur eine Frage stellen an die Ingrid Kopp. Und zwar, wir hatten ja immer das Thema Arbeitsplatzsicherung, Jobmotor, Flughafen, Erhalt des Wohlstandes. Ganz kurz, interessiert es die Ausbaugegnerinnen und Gegner überhaupt nicht, diese Problematik, Thematik?
Wir gehen also jetzt vom Flächenverbrauch und Umweltbelastung weg zu dem Jobmotor,
genau.
Flughafen.
Gerne, ganz kurz noch zwei Sätze. Mehr.
Wir haben schon mal überlegt, ob wir jetzt, wo die Landebahn Nordwest in Betrieb gegangen ist, von der Fraport die 100.000 Arbeitsplätze verlangen würden, dass sie endlich geschaffen werden. Es war ja schließlich das einzige Argument, warum dieser Ausbau durchgeboxt wurde. Die von der Fraport vorgelegten Zahlen der neuen Jobs in letzter Zeit haben sich als Luftnummer erwiesen. Fernsehteams haben diese Firmen besucht und haben erfahren, dass sie nur innerhalb der Fraport Immobilien sich umgesiedelt haben, aber nicht einen neuen Arbeitnehmer eingestellt haben.
Ich muss jetzt hier leider dazwischen gehen, Herr Müller, tut mir leid. Ich bin wieder erstaunt. Wir hatten beim letzten Mal die Sendung nach einer halben Stunde, da war es so kurz, jetzt haben wir eine Stunde. Ich merke, wir müssen vielleicht mal eine Nachmittagsveranstaltung machen. Ich würde gerne noch so viele Themen besprechen, aber wir sind in einer halben Minute zu Ende. Deshalb ganz kurz. Angst, also ich hatte den Titel Höhenflug oder Sturzflug, wir werden da weiter drüber diskutieren und ich sage jetzt nur ganz schnell, wenn ihr unsere Termine angucken wollt, www.greenpeace-frankfurt.de